Ja, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, die, die gleich ein bisschen auf Social Media unterwegs sind oder so. Da sieht man doch im Moment so einige Ferienfotos, wo Personen irgendwo am Strand liegen, bei 25 Grad. Und wenn man das so sieht, könnte man doch vielleicht zum Teil ein bisschen neidisch werden oder so. Und man merkt aber schnell, so ein Neid macht eigentlich unzufrieden. Neid bringt eigentlich überhaupt nichts für einen selber, wenn man dann in dieser Lage ist, sondern es macht einem neidisch und unglücklich. Und unter anderem geht es in dieser Predigt heute um das Thema, ja, was Neid kann machen mit uns und wie wir vielleicht auch aus dem andere Perspektiven bekommen können. Und dazu steige ich mit euch in ein Gleichnis. Wir haben da vor einem Dreivierteljahr auch mit unserem Frauenhauskreis angeschaut. Und es ist mir irgendwie auf die Predigt hin, ist mir das wieder in den Sinn gekommen und habe noch ein bisschen tiefer geforscht in dem Gleichnis. Und dann muss ich sagen, mal, das passt irgendwie für mich jetzt, um das heute so weiterzugeben. Und zwar möchte ich mit euch lesen aus Matthäus 20, 1 bis 16. Ich fange mal an, es wird sicher mit der Zeit eingeblendet. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinen Weinberg arbeiten? Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn dem mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Jetzt würde ich sehr gerne euch so durch die Reihe gehen und euch so ein bisschen fragen, was löst jetzt eigentlich das Gleichnis so bei euch aus? Ich denke, ich würde jetzt so Verschiedenes zu hören bekommen. Als Erstes denke ich, könnte ich mir schon mal hören, das ist doch total ungerecht. Wenn man das so einfach mal nur so hört, denke ich mir, das ist doch irgendwie ungerecht. Ich arbeite den ganzen Tag und der andere vielleicht ungefähr eine Stunde gearbeitet und kommt genau den gleichen Lohn über. So in unserem Gerechtigkeitssinn. Oder vielleicht siehst du dich gerade in der anderen Lage und denkst so, wow, ich habe nur eine Stunde arbeiten und komme das Gleiche über wie die anderen. Was ist das für eine Gnade? Was ist das für ein Geschenk? Ich weiss nicht, ob ihr euch auch schon gefühlt habt, wie die ersten Arbeiter so. So eher neidisch auf die anderen, dass jetzt der das mehr bekommt. Aber vielleicht eben auch wie die letzten Arbeiter. Wie habe ich mir das jetzt verdient? Es sind schon verschiedene Perspektiven, die einem in diesem Gleichnis entgegenkommen. Wir müssen miteinander jetzt noch etwas tiefer in den Kontext von diesem Gleichnis eingehen und anschauen, was es dazumal wie auch heute für eine Bedeutung hat für uns. Eine kurze Einführung vielleicht nochmal so zur Erinnerung, was ein Gleichnis bedeutet. Jesus hat den Menschen mit Gleichnissen etwas über seine Königsherrschaft, über das Reich Gottes erzählt. In diesen Gleichnissen ist es eigentlich immer ein bisschen um das Thema gegangen. Und er kam und gesagt, in meinem Reich ist es eben so, hat es oft geheissen. Es ist eben anders, wenn ihr es bis jetzt so gelebt habt. In meinem Reich geht es so. Und Jesus zeigt auf, wer Gott ist, in diesen Gleichnissen. Also er hat sich auch nicht verändert. Wenn man nachher, ist noch spannend, wenn man so ins Alte Testament geht, schaut, wenn man zum Beispiel mit den Witwen und Armen soll umgehen soll, sind da die gleichen Sachen oder die gleichen Gaben, die dort drin sind. Aber sie sind uns dort vielleicht ein anders entgegengekommen. Aber auf jeden Fall geht es in diesen Gleichnissen darum, wer ist Gott, wie begegnet er uns, wie handelt er und was es für die Zuhörer auch soll bedeuten. Er hat oft Geschichten genommen so aus dem alltäglichen Leben. Oder? Das macht es irgendwie am einfachsten, um etwas vielleicht zu verstehen. Und Gleichnisse sind aber gleich Metaphern und können wörtlich genommen werden. Und so gibt es in jedem Gleichnis eigentlich wie eine Pointe, wo die wesentlichen Aussagen von einer Gleichniserzählung den Hörer sollen zum Nachdenken bringen. Also es geht jetzt da nicht um Details, wann, wie, was und wie viel Geld und so. Obwohl es noch interessant ist, im Alten Testament kann man auch lesen, wie so Sklaven sollen dargestellt werden und genau so viel Lohn sollen sie bekommen. Also das war schon geregelt gewesen, wenn man nachher im Alten Testament liest. Aber damit wir das Verständnis bekommen für das Gleichnis, helfen uns doch ein paar Hintergründe. Taglöhner waren solche, die in einer ländlichen Umgebung von Israel hat man sich versorgt, schwerpunktmäßig eigentlich vom eigenen Land. Also hat jeder so sein Land gehabt und mit dem hat man sich den Lebensunterhalt verdient. Und wer jetzt aber kein eigenes Land gehabt hat, musste an einer abhängigen Arbeit nachgehen. Und man hat sich als Tageslöhner für ein oder mehrere Tage so können, verdingen eigentlich selber. Und in der Regel ist das so ein Tag eben von 12 Stunden, so vom Morgen um 6 Uhr bis am Abend um 6 Uhr. Und wie es eben die Regel war, ist schon mal am Abend dann gerade ausgezahlt worden. Und man hat so ein bisschen nachgeforscht, dass eben so ein Denar etwa so das war, wo dann auch gerade eine ganze Familie versorgt hat. Also das heisst eben gleich so ein bisschen, also die letzten Arbeiter haben tatsächlich einfach nur eine Stunde gearbeitet. Und je später eben, dass sie gekommen sind, umso weniger. Dann eben vom Tageslohn her eben so etwa ein Denar. Und ist eben spannend, das sieht man schon im 3. Mose, ist schon die Anweisung wie drin. Und im Gleichnis ist ja spannend, dass ja mit den ersten Arbeitern, wenn man das so ein bisschen genau liest, abgemacht worden ist, ihr bekommt den einen Denar. Also die haben das wie von Anfang an gewusst, haben sich zu diesen Bedingungen einstellen lassen. Und wisst ihr noch, was er zu den anderen gesagt hat? Was sie werden bekommen als Lohn? Genau, was ihnen recht ist. Es steht dort, ihr bekommt, was recht ist. Und was auch noch herausfordernd war, das ist mal das eine, eben, dass denen ist eigentlich auch gesagt worden, ihr bekommt, was recht ist, was auch immer das ist. Gell? Und da haben die anderen wahrscheinlich schon gedacht, ja, das wird dann immer abnehmender sein. Wenn wir das als erstes lesen, denken wir, ja, also, das ist ja klar, oder? Prozentsatz und so, also so ist das bei mir, wenn ich sage, ich komme für eine Schicht arbeiten und dann arbeite ich nur 6 Stunden, dann wird das angepasst im Lohn, dann bekomme ich nicht den vollen Lohn. Und das Interessante ist ja auch noch, sie haben es eigentlich nur die letzten Mitarbeiter mitbekommen, weil die ersten zuerst ausbezahlt worden sind. Das war eigentlich auch nicht so die Regel gewesen. Eigentlich sind die zuerst gekommen sind, auch zuerst ausbezahlt worden. Aber da war es auch gerade so etwas anders gewesen. Und dann noch etwas, so, was uns auch so ein bisschen begleiten soll, jetzt in den nächsten Minuten: Gerechtigkeit. Wenn wir an Gerechtigkeit denken, dann verstehen wir darunter normalerweise, dass jeder das Gleiche bekommt, oder? Also bei den Kindern zum Beispiel ist ja das sehr wichtig. Mama, du hast gesagt und dem hast du so viel gegeben und so. Und wenn man sich dann da nicht so dran hält, dann muss man da eine gute Begründung haben, warum das da nicht so ist. Sonst fühlt man sich dann das andere Kind sehr schnell ungerecht. Also ich glaube, wir sind ja vielleicht nicht viel anders. Wir haben ja auch noch das kindliche Gerechtigkeitssinn in uns. Das biblische Verständnis ist aber ein anderes. Und zwar kommt das aus dem hebräischen Wort Zedekah, habe ich nachher gelesen. Und bedeutet, es ist ein gemeinschaftsgerechtes Verhalten. Also es ist gerecht, wenn jeder das bekommt, was er braucht. Und ein Mensch verhält sich dann gerecht, wenn er das Wohl von der Gemeinschaft im Blick hat. Also eine andere Sicht von Gerechtigkeit. Jetzt Jesus erzählt ja das Gleichnis als Antwort auf die Frage von Petrus nach dem Lohn. Das ist so darauf abfolgt, wo er sagt, er hätte alles aufgegeben für die Nachfolge und was jetzt das so für eine Bedeutung hat. Also was er jetzt eigentlich für einen Lohn bekommt. In diesem Kontext mit den Jüngern ist er da unterwegs. Und dann kommt so abschließend von Matthäus 19,30 heißt: Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Und nachher kommt das Gleichnis von dem Gutsbesitzer, wo er das wie nochmal aufzeigt, was das bedeutet. Und in dem Gleichnis wird uns, glaube ich, nochmal mega ersichtlich, dass es Gottes Gnade ist und nicht unser Verdienst, wenn er uns beruft. In diesem Gleichnis ist Gott der Besitzer von dem Anwesen und die Gläubigen, oder eigentlich seine Gerufenen, das sind Arbeiter. Und das Gleichnis hat sich da in dieser Situation eigentlich geboten an Menschen, die sich aufgrund von ihrem geistlichen Erbe oder ihrer Stellung so ein bisschen überlegen gefühlt haben. Was ist jetzt so unser Lohn, dass wir da alles aufgegeben haben, dass wir uns an die Gesetze halten und alles? Und sie haben sich durch das auch ein bisschen besser gefühlt, weil sie mehr Zeit mit Christus verbracht haben und so. In diesem Gleichnis geht es aber nicht um die Belohnung, sondern um die Erlösung. Es vermittelt Gnade und Grosszügigkeit von Gott und wenn jemand zuerst zum Lebensende zu Gott umkehrt. Also da geht es eigentlich um die Berufung und nachher um die Erlösung. Und das ewige Leben hat eigentlich niemand verdient, denn es ist eine Gnade. Das ist eigentlich so die Quintessenz von dem. Egal in welcher Lebenssituation, wenn du noch umkehrst, es ist immer Gnade. Und du kannst, es gibt noch Menschen, die auch erst auf dem Todesbett sich noch zu Jesus bekennen, zum Beispiel. Und dann kann man ja vielleicht schon denken, ja, also der hat dann vielleicht mal eine andere Stellung im Himmel und so. Genau, ich habe mein ganzes Leben Gott hingegeben und weiss nicht was. Und ich habe letztens gerade ein interessantes Zeugnis gehört. Da hat einer mal gesagt, er hat sich vom Islam bekehrt. Und dann hat einer zu ihm gesagt, und er muss mega viel leiden für seinen Glauben. Und dann hat er so gesagt, hey, ist eigentlich schon krass, was du musst leiden für deinen Glauben. Weißt du, du könntest das ja vielleicht auch einfacher machen und erst gegen den Schluss dich eigentlich, ja. Und dann hat er gesagt, nein, wenn ich von Jesus jetzt bekomme, ist das alles wert, dass ich mein Leben auch der grössten Strafe aussetze. Und um diese Haltung geht es ja eigentlich, also nicht zum sehen, was muss ich jetzt alles leisten und tun, oder? Ich habe jetzt von morgen bis am Abend in dieser Hitze gearbeitet, sondern die Haltung zu bekommen, es ist einfach eine Gnade und ein Geschenk, schon jetzt mit dem Jesus dürfen unterwegs zu sein und in dem hinein zu leben. Ein gutes Beispiel ist ja auch der Verbrecher, der mit Jesus zusammen noch am Kreuz gehängt ist, wo Jesus noch sagt, hey, und noch heute wirst du mit mir im Himmelreich sein. Also es ist nie zu spät. Und das soll uns auch gnädig stimmen, auch mit den Leuten, die wir jetzt mit ihnen unterwegs sind, wo auch Jesus noch nicht kennt und gleichzeitig auch daran erinnern, hey, bis zur letzten Sekunde ist auch noch möglich. Und ja, wir dürfen so dankbar sein, haben wir es jetzt schon dürfen wir jetzt schon mit Jesus unterwegs sein, auch wenn Glauben was kostet und ich habe das Gefühl, vielleicht auch in unseren Breitengraden in nächster Zeit auch noch ein bisschen mehr, wie wir es uns jetzt vielleicht gewöhnt sind. Bist du vielleicht auch schon neidisch gewesen, wo Gott einem anderen Menschen mehr gegeben hat? Hey, jetzt habe ich so viel investiert in diese Kirche und die gehen jetzt einfach dort in die Ferien und machen da und gehen sich überhaupt nicht da rein. Wie schnell kann sich in uns so etwas manchmal reingehen und so ein bisschen, hey, was können jetzt eigentlich die anderen sich leisten mit ihrem Glauben? Die haben jetzt einfach die Freiheit, nicht zu kommen oder dies und jenes zu machen und ich erlaube mir das nicht. Schnell, oder? Ist so menschlich, dass das Gedanke uns rein aufkommen können. Unser Ziel soll es aber sein, uns auf das auszurichten, was Gott uns aus Gnade immer wieder schenkt und uns mit dem zu freuen, wo wir beschenkt worden sind. Und das ist so etwas, wo uns immer wieder darf, was Jesus für uns am Kreuz zu tun hat, ist wirklich. Ich habe das mal als junge Frau gebeten und gesagt, Jesus, zeig mir das mal. Und ich weiss mal, mir ist das dann so eingefahren. Und wenn du das irgendwie noch nicht so erlebt hast, dann würde ich dir bitte sagen, hey, bete auch darum. Einfach wenn du wie noch mal kannst erleben und spüren, was heisst es eigentlich, dass ich erlöst worden bin. Das ist so ein riesiges Geschenk. Und wir haben jetzt schon Anteil an dem und die Ewigkeit noch viel mehr. Und das macht uns nämlich auch als Geschwisterte mit Freude an dem Anteil nehmen dürfen, was andere für Segen erleben. Wenn wir selber in uns innen dürfen wissen, was Jesus für uns zu tun hat und was das für ein riesiges Geschenk ist, dann können wir uns auch mit anderen freuen, wenn sie mal etwas anderes erleben wie wir. Und das ist manchmal nicht herausfordernd, oder? Der wird geheilt und ich werde noch nicht geheilt oder bin noch nicht geheilt. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Aber gleich in dem Sinne schon zu leben, was habe ich auch schon von alles von Jesus dürfen erfahren und erleben. Und was ist das für ein riesiges Geschenk? Und diese Woche hat es mich zum Beispiel mega gefreut, eine Schwester, sage ich jetzt, die da aus der Gemeinde, wo wir uns diese Woche getroffen haben, in unserem Frauenhauskreis, haben wir gebetet für ihre Schmerzen. Und am nächsten Morgen schreibt sie uns so, hey, ich habe wieder mal so gut können schlafen ohne Schmerzen. Danke vielmals für eure Gebete und habe mich so gefreut. Und es ist so schön, wenn man sich mit anderen auch mitfreuen kann. Und so, wow, jetzt hat sie das einfach wieder mal dürfen erleben. Und wenn wir so einander können Anteil haben aneinander und sehen, hey, der sagt, das ist in deinem Leben und das ist in meinem Leben. Vielleicht, wenn wir uns da noch so ein bisschen zurück ins Gleichnis gehen, die zuletzt Angestellten können wir uns ja vielleicht auch vorstellen, dass die müssen ja eigentlich auch noch recht Geduld haben. Stelle ich mir so vor, oder? Man kann es auch aus dieser Perspektive anschauen. Die sind den ganzen Tag dort gestanden und haben einfach gehofft, dass sie jemanden anstellt. Vielleicht sind schon die einen verschlafen und später gekommen, keine Ahnung. Grausig, gell? Aber es kann auch sein, dass die wirklich dort gestanden sind und wie sie irgendetwas hatten, hat sie niemand anstellen wollen. Es kann auch uns diese Perspektive geben. Zum Beispiel gar nicht die Möglichkeit hatten, so viel zu arbeiten. Vielleicht mussten sie noch daheim zu der Großmutter schauen und pflegen. Niemand hat sie einfach zum Arbeiten. Vielleicht waren es ältere oder schwache Männer. Wir kennen die Situation nicht. Aber Gott sieht immer mehr. Es heisst, dass er unsere Herzen sieht in die Einzelnen. Und das ist eben das, was uns verborgen bleibt. Wir sehen nicht die einzelnen Menschen innen. was sie auch für ein Leiden, für eine Herausforderung haben. Oder wenn wir auch daran denken, so viele bekommen noch nicht die Möglichkeit, dass sie die frohe Botschaft vom Evangelium gehört haben. Sie haben einfach noch nicht die Möglichkeit gehabt. Aber Jesus sagt, es wird noch, alle werden es noch hören und da sind wir mitbeteiligt dran. Gott gibt eben nicht jedem das Seine, sondern auch wenn wir nur ein Zwölftel schaffen, gibt er uns den vollen Lohn. Wir in unserer wettbewerbs- und leistungsorientierten Gesellschaft leben eigentlich in einer völlig verdrehten Gerechtigkeit. Gott stellt unsere Welt auf den Kopf. Es heisst nicht, Gott gibt dir alles, wenn du nur ein Zwölftel willst. Vielleicht sagst du auch manchmal, Gott, eigentlich hätte ich ja gar nicht mehr verdient. Jetzt habe ich nämlich nur gerade das geschafft. Sondern er gibt dir auch alles, auch wenn du nur ein Zwölftel schaffst. Er sieht dich. Er weiß, was du schaffst und was du nicht kannst. Was für eine Gnade Gott hat. Bei ihm zählt nicht unsere Leistung und das ist für uns herausfordernd. Weil an was können wir uns denn messen? Aber eigentlich ist es ja auch eine mega, mega Entlastung. Ich muss nichts leisten, um Gott zu gefallen, sondern ich darf leisten aus Gnade und Liebe zu ihm und aus dem Glauben. Das heisst, ich soll nicht in den Gottesdienst gehen, mitarbeiten, in der Bibel lesen und beten, weil ich das Gefühl habe, ich muss, dass ich Gott jetzt noch besser gefallen kann. Das sind Sachen, die uns gut tun sollen und wo Gott sagt, hey, das sind wertvolle Sachen für dein Leben, um im Glauben unterwegs zu sein, um gestärkt zu werden. Und übrigens, wenn wir sie als Werk tun, können wir sehr schnell enttäuscht werden, sehr schnell müde werden. Zum Beispiel auch, oh, niemand sieht, was ich in meinem Dienst mache. Oder der oder jene haben mich zum Beispiel nicht im Gottesdienst begrüßt. Und wenn wir dann in dieser Haltung kommen, ich gehe einmal an, weil ich etwas leiste, habe ich sehr viele Erwartungen, was ich jetzt zurückbekommen sollte. Oder auch im Gebet, wenn ich jetzt das aus Leistung mache, wenn ich umso mehr, dass ich bete, umso mehr bekomme, dann, wenn es dann nicht beantwortet wird in dem Moment, oder, dann hast du so eine offene Sache, dass du sagst, hey, jetzt habe ich so viel gemacht und es ist nichts passiert. Da kommen wir so in ein falsches Verhältnis hinein. Und schon Galater hat Paulus müssen warnen vor dem. Er hat gesagt, im Galater 2, das ist ein 3, sollte dort sein, das 13 gibt es gar nicht, die den Galater kennen. Lass mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Das ist natürlich noch die ganze jüdische Kultur mit allen Gesetzen. Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständig? Er ist ein gerechter Gott in seinem Sinn. Für uns nicht immer verständlich und nachvollziehbar, wenn wir es aus menschlicher Sicht sehen. Überlegt doch einmal, wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr die Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Also es geht um Glauben. Und wenn man spannend den Galater weiterzulesen, dann geht es ja nachher auch um den Abraham und so, die Glaubenshelden. Nicht, wie sie geleistet haben, sondern aus dem Glauben heraus, haben sie das können erreichen. Und so wird uns Gott immer mehr in sein Denken hineinnehmen. Im Römer 12 heisst es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lehrt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob es Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wir sind als Menschen hier auf dieser Welt, gerettet durch Jesus, unterwegs in diesem Verwandlungsprozess. Immer mehr dürfen in das Denken hineinzukommen, wo in Gottes Reich ist. Und wenn wir uns da reinnehmen lassen und bereit sind, unser altes Denken loszulassen, werden wir schlussendlich fröhlich und zufrieden durchs Leben gehen können und Gott so damit ehren. Weil Eifersucht, Missgunst und Leistungsdenken machen es uns schlussendlich müde und unzufrieden. Haben wir nicht in uns, gönnst du jemandem etwas, auch wenn er weniger fromm ist, wenn er weniger leistet? Sind wir stolz und bauen vor allem auf unsere Leistung? Oder haben wir ein schlechtes Selbstbewusstsein und fühlen es sowieso immer ungenügend vor Gott und den Menschen? Durch den Glauben an Jesus und seine Tat am Kreuz genügst du. Immer. Bis am Schluss. Und wenn noch sündhaftes Verhalten in unserem Leben zum Vorschein kommt, dafür hat er auch schon bezahlt. Er hat wie eine Vorauszahlung eigentlich gemacht. Dass alles, was auch noch kommt, und wir wissen wahrscheinlich, dass wir schon morgen wieder einen Fehler werden machen oder heute Nachmittag oder vielleicht schon im Kaffee da zusammen. Wir sind gleich eben noch auch Menschen mit unserem Fleisch. Und er hat schon für das auch gezahlt. Und wir werden das nicht loswerden durch Anstrengung. Zum Beispiel so nächstes Mal, wenn ich da hinkomme, dann nehme ich mich zusammen. Dann probiere ich mich möglichst korrekt zu verhalten, halte mein Maul und so, besser vielleicht oder so. Sondern er sagt, im Vertrauen an die Vorsorge für unsere Sünde und aus Gottes Kraft heraus dürfen wir auch erwarten, dass Versagen, der Kreislauf vom Versagen darf durchbrochen werden und wir auch immer ähnlicher ihm dürfen werden. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr habt doch auch schon Situationen gehabt, vielleicht irgendeinen Konflikt mit eurem Partner oder mit den Kindern oder im Arbeits. Und dann gehst du so an am nächsten Tag so, heute Morgen, nein, Nicole, jetzt. Und so. Aber der richtige Weg ist eigentlich zu gehen, Herr Jesus. Ich weiß, ich aus mir heraus kann es heute nicht schaffen. Aber ich lege es dir an, in die Situationen, die kommen. Und ich glaube und vertraue, dass du durch den Heiligen Geist mir heute kannst helfen. Und wenn ich versage, dann wird ich es auch gerade wieder bei dir anlegen und weitergehen. Die Letzten werden die Ersten sein. Das ist das Prinzip von Gottes Königherrschaft. Und zum Schluss möchte ich euch noch den Psalm 116 lesen. Gnädig und gerecht ist der Herr. Ja, voll Erbarmen ist unser Gott. Der Herr beschützt die Hilflosen. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Komm wieder zur Ruhe, meine Seele, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Ich glaube, das dürfen wir uns gerade auch in Situationen sagen, wo vielleicht nicht kommen oder wo wir Unzufriedenheit haben, dürfen wir den Psalm sagen, hey, nein, Gott ist ein gnädiger und gerechter Gott. Voller Erbarmen für mein Leben und für das von meinem Nächsten. Und er beschützt mich. Und in meiner Schwachheit hat er mich gerettet. Und die Seele, du darfst wieder zur Ruhe kommen. Ich werde sie da ablegen. Und so wird die zusammenfassen von dieser Predigt. Gott ist ein gerechter Gott. Er ist ein gnädiger Gott. Er will nicht unsere Leistung, sondern unser glaubensvolles Herz und unser Vertrauen. Und zuletzt, wir wachsen geistlich, weil Gott durch seinen Geist in uns wirkt. Und nicht, weil wir besondere Regeln befolgen. Ja, danke Jesus für deine Gnade, für deine Gerechtigkeit, die für uns, ja, manchmal auch schwer verständlich ist, aber Jesus, du willst uns immer mehr wirklich in dein Denken auch reinnehmen. Und danke, dass wir da auch gemeinsam dürfen unterwegs sein. Und aber einfach aus deiner Gnade raus dürfen leben. Auch in den nächsten Wochen, Jesus. In den nächsten Tagen, wo wir unterwegs sind. Und danke, segnest du jetzt in unser Zusammensein. Auch dann, wo wir werden unterwegs sein mit den anderen. Und dürfen wir so auch ein Segen sein füreinander, Jesus. Mit dem, was du uns geschenkt hast, mit dem, was du uns begabt hast, jeder Einzelne, hast du so einzigartig und wunderbar gemacht. Auch die Menschen, die jetzt gerade noch keine Beziehung haben zu dir, Jesus, die hast du wunderbar und einzigartig gemacht. Und du willst uns auch immer wieder einen Blick schenken für ihre Leben, für ihre Nöte, für ihre Sorgen, für ihre Fragen, Jesus, dass wir sie aus deinen Augen sehen können. Du hast sie Würde, du hast über jeden Menschen deine Würde ausgesprochen. Und du liebst jeden. Schon jetzt, obwohl, auch wenn man die Liebe noch nicht erwidert, Jesus, so bist du ein Gott, der jeden Menschen liebt. Und das willst du auch in unsere Herzen schenken, für jede Person, auch wo du uns um uns herum gegeben hast. Amen.